Ja, schlagt gerne mit mir auf Offenbarung. Und wir sind in Offenbarung 5, auch wenn es schon ein bisschen her ist, dass ich die letzte Andacht gehalten habe. Wir waren in Offenbarung 5 stehen geblieben und wir bewegen uns durch die Offenbarung mit dem Blick auf die Gebete, die in der Offenbarung zu finden sind. Und ich möchte als Ausrichtung auf den Text noch einen Vers davor lesen, um uns daran zu erinnern, an wen die Offenbarung gerichtet ist. Und zwar in 3, Vers 21, da lesen wir, das ist aus dem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, da lesen wir, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Und dann springen wir jetzt in Kapitel 5, Vers, wir lesen ab Vers 1, und lasst diese Szene, die wir da sehen, noch einmal auf euch wirken und dann betrachten wir vor allem ab Vers 8. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde, noch unter der Erde vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Hand, aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind sie Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000, die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir lassen uns noch einmal miteinander beten. Großer Gott, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir dann für deine große Gnade, dass du die Tür geöffnet hast für Johannes und ihn hast sehen lassen, diese Herrlichkeit, wie du angebetet wirst von der ganzen Welt. Herr Jesus, wie kostbar du bist und wie wunderbar. Herr, ich bete, dass du uns gnädig bist, dass wir deine Herrlichkeit sehen und dass du uns dadurch ausrichtest auf dich, dass wir uns freuen an dir und mit in dieses Jubeln von Herzen einstimmen können, dass du uns stärkst dadurch zum Gebet und stärkst im Glauben, dass du uns stärkst, dass wir überwinden und dass wir diese Perspektive, dieses Ziel, mit dir zu herrschen und bei dir zu sein in Ewigkeit, dass wir das neu vor Augen gestellt bekommen. Amen. Ich habe den Vers eben gelesen, weil das ist das Ende, was hinter jedem von den Sendschreiben steht. Wer überwindet, dem werde ich geben. Und da sind verschiedene Punkte. Und beim letzten im letzten Sendschreiben ist diese Perspektive, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen. Und dann im nächsten Abschnitt kommt der Blick auf den Thron des Vaters und dann der Blick auf das Lamm, was die Buchrolle aus der Hand des Vaters nimmt. Welche Perspektive brauchen wir, um zu überwinden, also um dieses Ziel zu erreichen, um in den jetzigen Schwierigkeiten den Glauben nicht zu verleugnen, um den Mut nicht zu verlieren? Was gibt uns Kraft, durchzuhalten? Und der Glaubensweg ist nämlich oft nicht so herrlich, wie wir das lesen. Es ist nicht so, dass wir ständig oder dass die ganze Welt ständig diesen Christus vor Augen haben, den wir vor Augen haben sollten und vor ihm niederfällt. Im Gegenteil, die meisten um uns fallen nicht vor Christus nieder. Sie haben nicht diese Perspektive. Und deswegen ist unser Glaubensweg häufig mühevolle Arbeit. Nicht nur, weil um uns herum Christus nicht so wahrgenommen wird, sondern auch, weil wir selbst nicht diesen Blick auf Christus haben. Wir selbst sehen in Christus nicht den Herrn, den Herrscher, der auf dem Thron sitzt, das Lamm, das überwunden hat, sondern in uns selbst wird Christus klein, wenn wir die Dinge der Welt lieb gewinnen, wenn wir unseren Blick wegrichten von Christus. Und was passiert, wenn wir diese Herrlichkeit Jesu aus den Augen verlieren, die wir hier gesehen haben? Wir verlieren den Blick auf Gottes Güte und Freundlichkeit. Wir vergessen, wie gut Gott ist. Wir fangen an, daran zu zweifeln, ob Gott sich wirklich für uns interessiert, ob Gott wirklich so liebevoll ist, wie er es gesagt hat. Wir fangen an, uns selbst zu umkreisen. Wir fangen an, zu denken, wir wären das Zentrum des Universums und nicht Christus. Wir beten weniger. Vielleicht hören wir sogar ganz auf zu beten, wenn wir Jesu Herrlichkeit nicht mehr vor Augen haben. Wir lieben Jesus weniger, weil wir weniger sehen, wie gut und wie kostbar er ist. Und wir loben Jesus weniger. Das heißt, wir beten ihn weniger an, weil wir vergessen, wer er ist und was er getan hat. Aber die Herrlichkeit Jesu vor Augen zu haben, das ist eine Medizin für sehr viele geistliche Krankheiten, die wir haben. Also wenn wir diesen Blick klar haben, wie herrlich Jesus ist, dann werden viele geistliche Probleme, unter anderem die ich jetzt eben genannt habe, die werden gelöst. Es ist Heilung dafür. Und wir wollen die Gelegenheit nutzen, wenn wir diesen Text vor Augen haben, genau darüber nachzudenken, wie zeigt sich die Herrlichkeit Jesu in diesem Blick, den Johannes in den Himmel geöffnet bekommt, dieser Blick auf Jesus, auf den Thron und dann auf Jesus, das Lamm. Und was ist diese Herrlichkeit? Warum ist er würdig, so wie er angebetet wird? Du bist würdig, das Buch zu nehmen. Zuerst sehen wir, das ist in dem Text, im Kapitel 5, Vers 5, da sehen wir, der Älteste sagt, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe. Jesus ist herrlich, weil er der Löwe ist. Das ist der verheißene Messias, also Löwe. Wir selbst nennen ihn den König der Tiere und Christus ist in der Tat, wenn man ihn mit irgendeinem Tier vergleichen wollte, er ist mächtig und herrlich wie ein Löwe. Er hat diese Kraft, er hat diese Schönheit, er hat diese Majestät. Er ist der Löwe und er wurde angekündigt im Alten Testament, dass er kommen wird als Löwe. Ein Löwe wird kommen aus dem Stamm Juda. Das lesen wir in 1. Mose. Und die Evangelien betonen, dass er genau das ist. Sie sagen, das ist Jesus, der Christus. Also es ist der Gesalbte, er ist der Messias und genau der angekündigt wird und der kommen würde. Und hier lesen wir nicht nur, es ist der Löwe, sondern es hat überwunden der Löwe. Also dieser Löwe hat gesiegt. Das heißt, Christus ist nicht nur ein Herrscher, sondern er ist derjenige, der überwunden hat. Und wir müssen auf diesen Überwinder schauen, wenn wir überwinden wollen. Das heißt, wir müssen den Blick auf Christus richten, der das größte aller Probleme gelöst hat. Wenn wir im Glauben stark werden, dann müssen wir unseren Blick auf Christus richten. Wenn wir überwinden wollen, müssen wir auf den Überwinder schauen. Und dann kommt dieser harte Kontrast. Da ist der angekündigte Löwe und was jetzt in der Mitte steht, ist ein Lamm. Und nicht nur das, sondern ein Lamm wie geschlachtet. Und wenn wir an das Lamm denken, was geschlachtet wurde, kommt uns das Passahlamm in den Sinn. Und wir erinnern uns daran, dass schon im Alten Testament, als das Passahlamm geschlachtet wurde, hat das Volk ein neues Lied gesungen, in dem sie Gott gelobt haben für seine Rettung. Und sie haben anerkannt, dass sie, wie die Ägypter auch, dem Tod geweiht gewesen wären, wenn Gott nicht diese Rettung geschaffen hätte. Und das Passahlamm ist eine wunderbare Vorschattung für Christus. Denn was wir sehen ist, sie sind dem Tod geweiht. Das heißt, Gott hätte sie richtigerweise, wie die Ägypter auch, umbringen müssen. Es war nichts Besseres an ihnen. Aber er hat einen Ersatz gegeben, das Passahlamm. Und das Blut wurde an die Pfosten geschmiert. Und wenn Gott auf dieses Blut geschaut hat, das heißt, das Opfer, was gebracht wurde, hat er verschont. Warum ist dieses Geschlachtetwerden Herrlichkeit? Also inwiefern ist es herrlich, dass Christus geschlachtet wurde für Sünder? Dass Christus geschlachtet wurde, um zu retten? Und ich möchte, um zu helfen, das zu sehen, dass wir Johannes 12 aufschlagen. Und da sehen wir genau das, diesen Verbindung zwischen Jesu Verherrlichung und seinem Opfer am Kreuz. In Johannes 12, um uns den Kontext kurz zu geben, da sind, da sind Ausländer gekommen, aus Zypern meine ich, jetzt finde ich gerade die Stelle nicht, hier in Vers 21. Diese gingen zu Philippus, also etliche Griechen kommen, diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Und Philippus kommt und sagt es dem Andreas, und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Also diese Männer wollen Jesus sehen. Und jetzt schauen wir, was Jesus darauf antwortet. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Genau hier ist es. Also Christus sagt, die Stunde ist gekommen, dass er verherrlicht wird. Und wie wird er verherrlicht? Indem er stirbt und dadurch viel Frucht bringt. Und etwas später lesen wir, in Vers 31, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von dieser Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagt er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Das, was Christus hier beschreibt, ist, er wird verherrlicht werden vom Vater, indem er diesen Weg geht, für den der Vater ihn gesandt hat. Indem er ans Kreuz geht, indem er erhöht wird und dadurch Menschen rettet. Das ist die Herrlichkeit Christi. Und dieses Zusammenspiel, das sehen wir in Vollkommenheit, wenn wir dann auf das Kreuz schauen. Und es ist von Gott so vorbereitet, dass an diesem Kreuz, wo ja Christus geschlachtet wird, wie das Passahlamm, zur selben Stunde wie das Passahlamm, da wo Christus geschlachtet wird, steht über ihm am Kreuz, steht der König der Juden. Und hier haben wir das sogar plakativ dargestellt. Christus ist dieser Löwe, er ist der König der Juden, dieser angekündigte Löwe, der kommen würde, und zugleich das geschlachtete Lamm. Wie ist es zu verstehen, das geschlachtete Lamm? Sie sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft, mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Ich glaube oft, wenn wir im Glauben schwach werden, also wenn wir den Mut nicht haben zu bekennen, dann vergessen wir, also zum Beispiel zu bekennen, den Mut nicht haben, oder wenn wir uns um uns selbst anfangen zu drehen, dann vergessen wir, wie gut Gott zu uns gewesen ist, als er uns durch sein eigenes Opfer gerettet hat. Manchmal denken wir, Christus ist gekommen, er ist sozusagen das gute Teil von Gott und hat dann Gott besänftigt. Aber das ist nicht das Bild, was die Bibel zeigt, sondern der Vater hat geliebt und in seiner überfließenden Liebe seinen Sohn gesandt und ihn geopfert, um dich zu erkaufen, wenn du ein Kind Gottes bist. Und hier sehen wir, du hast uns für Gott erkauft. Das heißt, Gott hat bezahlt mit seinem eigenen Sohn. Der Sohn hat sein Leben hingegeben, weil das der Auftrag Gottes war, um dich zu retten. Und wenn wir auf dieses Opfer schauen, dann sehen wir in diesem Opfer zuerst, wie gravierend unsere Sünde ist. So gravierend, dass jemand dafür sterben muss. So gravierend, dass es Blut fordert. In 1. Petrus, da lesen wir, wir sind nicht erkauft mit Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. So gravierend schlimm ist deine Sünde. Sie fordert den Tod Jesu. Das nimmt den Blick weg von uns. Das sollte uns am Boden zerstört zurücklassen. Wir müssen erkennen, wie enorm unsere Sünde ist, wie beleidigend gegen diesen Gott, der auf dem Thron sitzt. So, dass er seinen eigenen Sohn hingeben musste, um zu retten. Es gab keinen einfacheren Weg, um diese Hässlichkeit wegzunehmen, die wir verursacht haben in uns selbst und gegen Gott. Und zugleich sehen wir, wie gut Gottes und großartig Gottes Liebe ist. Denn wir lesen hier, du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Wenn du gerettet worden bist aus dieser Dunkelheit, aus diesem hässlichen Leben in Sünde, aus dieser Auflehnung gegen Gott, wenn Gott dafür bezahlt hat und dich retten konnte, was für eine Perspektive gibt das auf die Freundlichkeit Gottes? Und wenn du jetzt in der Situation bist, dass du dich fürchtest vor Menschen, dann denke daran, wie großartig Gottes Liebe ist, dass er aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern und Nationen sein Volk rettet. Da ist so eine Freundlichkeit Gottes und Rettermacht Gottes, dass du kannst mit Zuversicht Zeugnis geben. Du kannst mit Zuversicht deinen Herrn verkündigen, denn er ist kein kleiner Gott. Er ist weder nicht mächtig, noch ist er nicht liebevoll. Du kannst mutig hinausgehen und diese gute Botschaft bringen und sagen, der Herr rettet bis heute. Und er rettet aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, aus allen Menschen rettet er sich sein Volk. Und wozu rettet er dich? Zu Königen und zu Priestern hast du uns gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Wir haben diese Perspektive oft nicht. Wir denken an unser kleines Leben, auch an unsere geringe Auswirkung. Wir denken, wir umkreisen uns selbst und wir vergessen, wozu Gott uns in Ewigkeitsperspektive berufen hat, nämlich Könige und Priester zu sein. Und das in gewisser Weise schon jetzt. Wir sind berufen, Priester zu sein. Das heißt, wir sind berufen, vor Gott zu stehen und haben einen Zugang zu seinem Thron. Und wir sind berufen, auch zu herrschen auf Erden. Das ist die Perspektive, die du als Gläubiger hast. Es ist nicht, das kleine Leben hier ist nicht deine endgültige Perspektive, sondern du darfst deinen Blick richten auf den Herrn der Herren, auf den König der Könige, zu dem du gehörst. Und in einer sehr, in einer sehr reellen Weise gehörst du gleichzeitig aber auch zu diesem geschlachteten Lamm. Das heißt, Paulus sagt es so, der sagt, wir werden, oder es ist Petrus auf jeden Fall, wir werden geachtet, wie Schlachtschafe sind wir geachtet, werden getötet den ganzen Tag, also zitiert er David. Und so ist unser Leben oft als Gläubige. Wir sind mehr wie dieses geschlachtete Lamm auf der Welt. Auch in der Perspektive der Welt sind wir mehr wie dieses geschlachtete Lamm, eher zu bedauern, zu bemitleiden oder auch sogar zu verachten, so wie sie Christus verachtet haben. Und zugleich trägst du schon jetzt in dir die Perspektive, dass du ein Kind Gottes bist und du bist berufen, würdig dieser Berufung zu leben. Überleg mal, wenn du wirklich zu diesem Herrn gehörst, von dem wir hier lesen, zu diesem freundlichen und guten und mächtigen Herrn, was für eine Kraft kann dir das geben, auch der Sünde zu widerstehen? Wenn du erkennst, dass du zu diesem herrlichen, im Licht wohnenden und unfassbar guten und mächtigen Gott gehörst, willst du wirklich dich in diesem Schmutz der Welt mitsuhlen? Ist das angemessen dem, wozu du erkauft bist, wozu du berufen bist? Hat es irgendeine Attraktion für dich, wenn du diese Perspektive hast, wenn du diesen Herrn auf dem Thron siehst, willst du dann wirklich zurückkehren zu dem, was die Welt liebt? Und ihr seht, wenn wir unseren Blick klar haben, wenn wir sehen, wer unser Gott ist, wie gut unser Gott ist und wie herrlich unser Gott ist, wie herrlich Christus ist, wie sich auch in diesem Blick auf dem Kreuz alle Eigenschaften Gottes in einer Weise offenbaren und präsentieren, wie sie nie möglich gewesen wären, wenn Christus nicht gestorben wäre. Seine Gerechtigkeit, Freundlichkeit, Güte, Macht, Herrlichkeit, alles das sehen wir im Kreuz und in diesem geschlachteten Lamm. Dann stärkt uns das und erfreut uns und macht uns auch mutig im Bekennen, mutig im Kampf gegen Sünde. Und genau das brauchen wir doch, um zu überwinden. Genau diesen Blick brauchen wir. Ich will euch noch einen letzten Gedanken geben, der sich auch auf das Bekennen bezieht. Ich glaube, wir denken oft einfach in unserer menschlichen Perspektive. Wir versuchen oder hoffen, dass wir die richtigen Worte finden, um Menschen zu überzeugen, doch Christus anzunehmen oder dass wir weise genug sind, wie wir Dinge formulieren sollen. Und ich glaube, das hat Wert, darüber nachzudenken. Aber indem, dass wir genau das fokussieren, neigen wir dazu zu vergessen, dass Christus doch derjenige ist, der auch die Herzen überwindet. Dass er doch die härtesten Herzen weich machen kann. Und dass er durch unser Zeugnis und durch das, was wir weitergeben, er braucht nicht diese schwachen Worte, sondern er nutzt die schwächsten Worte, um seine Herrlichkeit groß zu machen, um Herzen zu überwinden. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr diese Perspektive gerade beim Zeugnis geben nicht vergesst. Unser Gott ist sehr liebevoll und sehr mächtig zum Erretten. Und das hat er bei dir getan, wenn du ein Kind Gottes bist. Lass uns ermutigt sein, Gott anzubeten. Genau für das, was er hier getan hat. Wir sehen hier eine Vielzahl von Engeln, eine unfassbare Menge von Engeln, die vor Christus niederfällt. So herrlich ist unser Gott. Es ist gut und richtig, ihn anzubeten. Lass uns ihn gemeinsam anbeten und auch zuversichtlich unsere Bitten vor ihn bringen, weil er ist in der Lage, alles zu tun, weit, weit mehr, als wir uns jemals vorstellen können. Amen.